Detektor FM. Zurück zum Thema.
Leipzig gibt sich ja gerne weltoffen. Der Konflikt um den Bau einer Moschee allerdings, der beförderte schrille, dumpfe und vor allem fremdenfeindliche und rassistische Töne. Im Kanon machen Bürger und Nazis gegen den Moscheebau mobil und Jennifer Stange hat die Debatte der letzten zwei Monate verfolgt und begleitet.
Derzeit trifft sich die Leipziger Ahmadiyya-Gemeinde in einer Dreizimmerwohnung. Dass hier alle 50 bis 60 Mitglieder zum Beten zusammenkommen, ist kaum möglich. Deshalb sollen in diesem Jahr die Bauarbeiten an einer Moschee im Leipziger Stadtteil Gohlis beginnen. Noch bevor das Genehmigungsverfahren durch das Bauamt der Stadt abgeschlossen war, formierte sich Protest. Im Oktober gründete sich die Initiative Gohlis sagt Nein. Eines der ersten Treffen sollte in einer Kneipe stattfinden. Rund 50 Anwohner wollten mitmachen. Niemand wollte hier zur Gründung der Bürgerinitiative aufgerufen haben, niemand wollte Verantwortung übernehmen und niemand wollte an diesem Abend seinen Namen nennen. Aber gegen die Moschee waren sie alle.
Es gibt Leute, die morden im Namen ihrer Religion, sprengen Kinder und Frauen mit in die Luft. In Deutschland begehen bestimmte Leute sogenannte Ehrenmord. Ich möchte denen nicht auch noch eine Moschee bieten.
Mit der Ahmadiyya-Gemeinde hat sich dieser Mann bisher nicht auseinandergesetzt und er hat es auch nicht vor.
Es sind Muslime, das reicht für mich eigentlich aus. Ich möchte es nicht.
Das Anti-Moschee-Logo auf den Flugblättern der Bürgerinitiative, die Argumente aufgebrachter Anwohner, sie erinnern an die Rhetorik der Pro-Bewegungen. Der Verein Pro Köln schürte im Kampf gegen den dortigen Moscheebau Ängste und bediente Ressentiments gegen Muslime. Auch scheinbare Sachargumente verkehrstechnischer Natur sollten in Köln als Grund gegen den Moscheebau herhalten, die nun auch die Leipziger Gegner vor sich herschieben.
Das ist schon die Lautstärke. Die ganzen Autos, die da anfahren.
Keine Parkplätze.
Und wenn erst die Moschee steht, würde es noch mehr Lärm und noch weniger Parkplätze geben, befürchten ein paar ältere Damen, die sich der Bürgerinitiative anschließen wollen. Das Parkplatzargument ist aber auch in Leipzig nicht neu. Als Anfang der 2000er das jüdische Gemeindezentrum ausgebaut werden sollte, klagten Bürger unter anderem wegen dem möglicherweise erhöhten Verkehrsaufkommen und Parkplatzmangel gegen den Ausbau des jüdischen Gemeindezentrums. Das Gerichtsverfahren verzögerte das Bauvorhaben gleich um mehrere Jahre. Besorgte Bürger verweisen damals wie heute auf Bedrohungen aller Art. Auch solche, die sich potenziell gegen die Moschee richten, machen sich die Moscheegegner zu eigen.
Können Sie sich nicht vorstellen, dass der Ärger von vornherein vorprogrammiert ist? Der Georg-Schumann-Straße in der Villa sitzt die Burschenschaft. Und dann gegenüber eine Moschee. Der Ärger ist vorprogrammiert.
Was befürchten Sie da für einen Ärger?
Keine Witzelkreuz.
In etwa. Es gibt Randale dort.
Wenig überraschend versucht die Rechte aus den Protesten Kapital zu schlagen. Bekannte Nazis mischten sich unter die engagierten Bürger, darunter auch der sächsische Vorsitzende der Jungen Nationalisten, der Jugendorganisation der NPD. Anfang November rief die NPD im Leipziger Stadtteil Gohlis zu einer Demonstration gegen Islamisierung und Überfremdung auf. Anders als die übrigen Parteien im Stadtrat konnte sich die Union damals nicht zu einer Position gegen den Aufmarsch durchringen, denn auch die CDU kann sich nicht so recht mit dem Moscheebau anfreunden. Den vorläufigen Höhepunkt erreichten die Proteste gegen den Moscheebau durch einen blutigen Anschlag auf das Baugelände. Hier wurden in einer Nacht im November Schweineköpfe aufgespießt und Mülltonnen in Brand gesetzt. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund werde nicht ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Von den Tätern fehlt bis heute jede Spur. Am nächsten Tag war der Spuk schon vorbei. Auf dem verwilderten Gelände, wo bald die Moschee der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde stehen soll, hing noch ein Fetzen Polizeiabsperrband schlapp am Baum. Eine Frau trägt ihre Einkäufe über den Trampelpfad, der sich diagonal über das Gelände zieht. Rechts und links davon sind die dunkelroten Blutlachen noch gut zu erkennen. Das lässt sie kalt.
Kann ich nicht dagegen sagen. Ich weiß noch nicht, was ich da sagen soll. Die machen das, weil sie das hier wollen. Nicht das Ding herzubauen. Ich brauche das nicht, weil wir haben ja dann noch Angst. Du denkst dann, wir werden überfallen, weil wir noch mehr Ausländer sind als wie Deutsche. Ausländer brauche ich nicht.
Was brauchen Sie nicht?
Die Ausländer hier. Ist schon mehr Ausländer als wie Deutschland. Da ist schon kein Deutschland mehr.
Zwei ältere Damen, die sich an der Straßenecke des Baugeländes unterhalten, distanzieren sich zumindest von den Mitteln des Protests. Gegen den Moscheebau sind sie trotzdem.
Das ist nicht unser Stil, aber das wissen wir ja, dass sowas
ganz einfach üblich ist. Da gibt es ja genug, hier war ja die NPD, die sich da vielleicht ihre Anhänger so äußern.
Das ist ja symbolisch.
Ob das ein ausländerfeindlicher Hintergrund war, das wird ja ermittelt werden. Das sind wir ja nun die Geringsten, die da... Das könnte einer sein, ja, das kann auch ein dummer Jungenstreich sein.
In etwa 40 Minuten passiert an diesem Tag nur ein Mann das Baugrundstück, der Klarstellung gegen den Anschlag bezieht.
Das ist unmöglich, das ist absolut kontraproduktiv und das lässt auch keine vernünftige Diskussion zu.
Auf der Facebook-Seite der Bürgerinitiative Gules sagt Nein gefällt vor allem folgender Pinnwand-Eintrag zu dem Anschlag. Moscheebau um jeden Preis, dann auch Widerstand um jeden Preis. Eine Distanzierung blieb aus. Das Ressentiment hat hier weiterhin Hochkonjunktur und die Anhängerschaft in der Facebook-Community ist mittlerweile auf mehr als 8000 Personen angewachsen. Das offizielle Leipzig zeigte sich nach dem Anschlag entsetzt. Bürgermeister Burkhard Jung erklärte in einer Pressemitteilung, er sei geschockt von diesem widerwärtigen Anschlag. Der gefährde das interreligiöse Zusammenleben. Mit Infoveranstaltungen und Gesprächen wirbt die Stadt für Akzeptanz und Offenheit ihrer Bewohner. Die Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde reagierten auf den Anschlag gelassen. Abdullah Wageshausen, Amir und Bundesvorsitzender der Ahmadiyyas, erklärte:
Wir haben die Erfahrung gemacht, und wir haben ja einige Moscheen gebaut in den letzten 20 Jahren, dass diese Ängste sich dann nach einem Jahr spätestens verflüchtigt haben.
Die Religionsgemeinschaft hat in Deutschland eine lange Tradition. Mittlerweile gibt es über 200 Gemeinden in der Bundesrepublik und etwa 30.000 Muslime fühlen sich hier der Ahmadiyya-Gemeinde zugehörig. Ihre erste Moschee in Ostdeutschland entstand vor wenigen Jahren in Berlin-Heinersdorf. Interessierte Leipziger konnten sich im Rahmen einer kostenlosen Busfahrt vor Ort selbst ein Bild machen.
Wir sind jetzt in Heinersdorf, wenn Sie bitte nach rechts schauen wollen. Hier beginnt Heinersdorf und Heinersdorf beginnt mit einer Kleingartenanlage. Und bei den ganzen Debatten um die Moschee waren die Kleingärtner wesentlicher Faktor. Auch mit ihrer eigenen Kultur, auch mit ihren eigenen Ansichten. Und haben es schon wesentlich mitgeprägt, auch die Aufgeregtheit der Debatte, dass eine Kleingartenanlage freies Land heißt, war dann eher die Ironie der ganzen Geschichte.
Jens-Holger Kirchner weiß, wovon er spricht. Als Leiter der Abteilung Stadtentwicklung im Rathaus Pankow hat er den Ärger um den Moscheebau hautnah miterlebt. 5 Jahre später übernahm er die Reiseleitung im Bus aus Leipzig. In der Moschee angekommen heißt es erstmal Schuhe aus und dann steht Imam Tariq Frage und Antwort.
Sind Konflikte mit anderen muslimischen Gemeinden zu erwarten?
Ich würde sagen, es gibt versteckte Probleme, aber dann, dass Leute, die selbst haben, ihre Religion und Meinungsfreiheit. Deswegen, sie dürfen uns nicht so verfolgen wie in den anderen islamischen Ländern.
In Pakistan werden die Ahmadiyyas als Ungläubige verfolgt. Doch der Islam, und da würden die Ahmadiyyas sicher keine Ausnahme machen, hieß es in Diskussionen in Leipzig, würde Frauen unterdrücken. Erstmal ist keine Frau zu sehen, die man dazu fragen könnte. Denn die haben ihren eigenen männerfreien Bereich in der ersten Etage der Moschee. Eine von ihnen ist Atiya Sadiq. Schick gekleidet, die Haare mit einem dünnen Tuch bedeckt. Wird sie unterdrückt?
Nicht, dass ich wüsste. Ich lebe wie alle anderen. Ich gehe zur Uni. Ich kann mich frei bewegen. Ich kann entscheiden, wie ich leben möchte, wie ich mich kleiden möchte. Das ist gar kein Problem.
Was die 22-jährige Islamwissenschaftlerin wohl auch weiß, ist, dass viele Menschen einer Frau mit Kopftuch sowieso nichts glauben. Aus Sicht der Gegner, die es auch unter liberalen Muslimen gibt, steht es für die Unterdrückung der Frau durch eine rückschrittliche Religion. Befürworter halten das Kopftuch für ein göttliches Gebot, das die Frau auch vor den angeblichen Gefahren einer sexuell freizügigen Gesellschaft schützt. Geschlechterrollen und Sexualität sind allerdings ebenso Themenbereiche, in denen sich auch konservative Christen an der modernen Welt reiben. Bei konservativen Katholiken oder Evangelikalen werden derlei Haltungen aber seltener als ausgrenzend, sondern eher als Teil der deutschen Gesellschaft wahrgenommen. Während die kopftuchtragende Frau und der sprengstofftragende Selbstmordattentäter nicht selten quasi als Paar gedacht werden. Das ärgert den Vorsitzenden der Ahmadiyya-Gemeinde Wageshausen.
Die Friedfertigkeit für uns ist manchmal so selbstverständlich, dass wir manchmal uns fragen, warum müssen wir uns dazu äußern? Das gehört einfach zu unserer zweiten Natur. Also alle Menschen haben gleiche Rechte. Auch alle Religionen haben die gleichen Rechte.
Skepsis, Zweifel und Ressentiments, die gab es damals in Heinersdorf genauso wie in Leipzig heute. In der nahegelegenen Grundschule treffen die Besucher aus Sachsen die Gegner und Befürworter von damals. Bis heute gibt es Zankereien untereinander. Handfeste Probleme mit der muslimischen Gemeinde gibt es nicht. Auch die damalige Grundschulleiterin hatte ihre Vorbehalte gegenüber der Moschee. Für die Diskussion in Leipzig rät sie heute:
Achtsamkeit im Umgang miteinander und Wachsamkeit, damit man nicht Munition liefert für ganz andere Gefechte, die mit dem Eigentlichen nichts zu tun haben.
Der Appell richtete sich nicht zuletzt an die Gegner des Moscheebau in Leipzig. Allerdings sind die an diesem Tag zu Hause geblieben. Nur etwa 20, vor allem jüngere Menschen aus Leipzig, sind mit dem Sonderbus von Gohlis nach Pankow-Heinersdorf gefahren. Ein gelungener Ausflug, resümierte Daniela Seitze, aber...
Ich finde es halt ein bisschen schade, dass offensichtlich niemand von den Moscheegegnern tatsächlich da war. Weil wenn es einen halt sachlich interessiert, wenn man tatsächlich besorgt ist um irgendwas, dann müsste es auch interessieren, welche Informationen man darüber kriegen kann, beziehungsweise das vor Ort dann anzuschauen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das anscheinend nicht so stark vorhanden war.
Das Interesse an der Moschee wird bleiben, auf die ein oder andere Art. Gohlis sagt nein, begrüßte das neue Jahr mit dem alten Vorsatz, den Moscheebau in Leipzig zu verhindern, und hat dazu eine Online-Petition auf den Weg gebracht. Man möchte also schon fast von Glück reden, dass über baurechtliche Fragen und Grundrechte in Deutschland nicht per Abstimmung entschieden wird.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.